Einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung kurz vor Mitternacht und live hier aus Hamburg. Und ähnlich wie gestern mit Blick in die Runde muss festgestellt werden, alle hellwach, denn es stellt sich heraus, dass mein kleiner Hinweis von gestern, wonach nicht nur Donald Trump, sondern auch die deutsche Bundesregierung jederzeit in der Lage ist, uns um den Schlaf zu bringen, von geradezu prophetischer Qualität war. Und wir wollen diese Frau, die die deutsche Politik seit langer Zeit aus nächster Nähe beobachtet und sehr intensiv kennt, fragen, ob sie sich an einen derart hart vorgetragenen Rauswurf eines Bundesministers erinnert. Was ist da eigentlich in den letzten Stunden tatsächlich passiert? Herzlich willkommen, Kerstin Münstermann. Freue mich sehr. Ja, und hat er, das wollen wir den Stern-Chefredakteur fragen, hat er jemals eine so hart vorgetragene Reaktion des Gefeuerten gehört, wie die von Christian Lindner heute Abend? Matt findet er die Politik des Kanzlers, kraftlos, mutlos. Wir werden gleich hören, wie viel Frust und Wut auch ganz persönlicher Natur sich da offenbar aufgestaut hat. Herzlich willkommen, Gregor Peter Schmitz. Ja, und die Frage an diesen Mann, der sich heute Abend sehr spät von Berlin auf den Weg hier nach Hamburg gemacht hat. Vielen Dank dafür. Könnte es sein, dass das auch das Ende des Parteichefs Christian Lindner ist und möglicherweise seine Chance, die es jetzt zu nutzen gilt? Wie wollen er, wie wollen andere wieder Glaubwürdigkeit für liberale Politik herstellen, wenn jetzt vor den Augen eines ganzen Landes klar wird, wie groß die Egos und wie klein die Gemeinsamkeiten waren? So klein, dass man jetzt offenbar nicht mehr anders konnte, als sich auf offener Bühne Gehässigkeiten hinterherzurufen, wo wahrscheinlich ein Anruf beim Psychologen des Vertrauens der deutlich bessere Weg gewesen wäre. Herzlich willkommen, Konstantin Nikule. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, die Ereignisse haben sich heute tatsächlich überschlagen. Alle noch ein bisschen fassungslos oder haben Sie es geahnt, Frau Münstermann?
Also ich war fassungslos nach der Trump-Wahl heute Morgen. Und ja, die zweite Fassungslosigkeit kam aber kurze Zeit später, denn ein bisschen deutete sich schon an, dass es heute nicht gut ausgehen wird. Diese Vorzeichen kamen sowohl aus dem Kanzleramt als auch von der FDP. Und die Frage war nur, wie spielt sich so ein Szenario ab? Genau. Und dann traf man sich ja wieder erneut vor dem Kabinett. Es gab ein Kabinett, da entstanden schon Bilder von Ministern, die mehr diskutierten als miteinander arbeiteten. Und dann traf man sich wieder. Dann standen die Zeichen noch schlechter. Dann kam es zum Koalitionsausschuss. Bedeutet also, viele Parteispitzen waren dann auf einmal im Kanzleramt. Und dann ging es unerwartet schnell in einer gewissen Weise. Also dann hörte man, Lindner will Neuwahlen, aber mit sich im Amt. Kurze Zeit später kam, Scholz lehnt das ab. Und dann war, Scholz wirft raus. Das sind die SMS, die dann kamen. Und ja, das ist denkwürdig. So habe ich das auch noch nicht erlebt. Das ist das Ende einer Ampelregierung, über die wir lange diskutiert haben. Ja. Aber jetzt hat sie es doch selber zu Ende gebracht.
Ich sehe gerade den suffisanten Blick von Gregor Peter Schmitz. Herr Schmitz, wie haben Sie das wahrgenommen heute?
Ich fand immer diesen Gedanken ohnehin etwas amüsant, der ja in den letzten Tagen durch Berlin kursierte, dass die Ampel unbedingt zusammenbleiben müsse, um jetzt ein Bollwerk gegen Donald Trump und seine Regierung zu bilden.
Das fand ich auch schräg.
Darüber würde selbst Donald Trump, der ja bekanntermaßen keinen Humor hat, glaube ich, lachen. Insofern, das Argument war ohnehin nicht da. Ich war aber ähnlich überrascht wie Sie, dass es am Ende so hart kam. Ich war auch überrascht durch den Ton. Man muss sagen, in Washington ging es ja erheblich ziviler zu, als wir alle befürchtet hatten, sowohl in der Akzeptanz des Wahlergebnisses durch die Demokraten als auch in dem Auftreten von Donald Trump. Und der harte Ton, ehrlicherweise, ist eher in Berlin gefallen an dem Abend, wo wirklich es sehr persönlich war. Und ich glaube, Christian Lindner und Olaf Scholz werden sobald keine Freunde mehr.
Ausgerechnet der Kanzler, dem wir immer zu Recht, wie ich finde, vorgeworfen haben, dass er die Kommunikation nicht so gut beherrscht, weil er seine Anliegen nicht wirklich vorgebracht hat, sodass Bürger ihm folgen konnten, hat heute Abend einen sehr, sehr entschlossenen, sehr harschen, sehr verletzenden Ton gefunden, wie ich finde.
Eigentlich auch einen sehr selbstgerechten, muss man sagen.
Genau, also es gibt einen Schuldenbock aus Sicht von Olaf Scholz.
Das ist SPD als auch der Grünen.
Der Bundesfinanzminister,
Und bevor der arme Konstantin Kuhle das alles gleich erklären muss, wollen wir einmal kurz reinhören. Sie sagten, ziemlich unzivilisiert ging es dazu. Ein Kanzler, der sehr klare, sehr harte Ansage gemacht hat heute. Wir hören mal kurz rein.
Ich habe den Bundespräsidenten soeben um die Entlassung des Bundesministers der Finanzen gebeten. Ich sehe mich zu diesem Schritt gezwungen, um Schaden von unserem Land abzuwenden. Zu oft wurden die nötigen Kompromisse übertönt durch öffentlich inszenierten Streit und laute ideologische Forderungen. Zu oft hat Bundesminister Lindner Gesetze sachfremd blockiert. Zu oft hat er kleinkariert parteipolitisch taktiert. Zu oft hat er mein Vertrauen gebrochen. Sogar die Einigung auf den Haushalt hat er einseitig wieder aufgekündigt, nachdem wir uns in langen Verhandlungen bereits darauf verständigt hatten. Es gibt keine Vertrauensbasis für die weitere Zusammenarbeit. So ist ernsthafte Regierungsarbeit nicht möglich.
Herr Kuhle, was ist da passiert aus Ihrer Sicht? Und wie kalt sind Sie von alledem, Sie als FDP-Fraktion, erwischt worden?
Also ich bin froh, dass es jetzt endlich Klarheit gibt. Seit vielen Wochen, seit vielen Monaten wird ja über ein mögliches Ende dieser Regierungskonstellation diskutiert. Und ich bin immer jemand gewesen, der zu dieser Regierung gestanden hat. Es hat sich aber in den letzten Monaten immer mehr herauskristallisiert, dass diese Regierung zu den wirtschaftspolitischen Entscheidungen, die unser Land jetzt braucht, nicht in der Lage ist.
Okay. Und jetzt hat Christian Lindner die Antwort auf die Frage,
wie Christian Lindner hat in der wirtschaftspolitischen Auseinandersetzung in der Bundesregierung am Freitag einen Vorschlag gemacht. Und seitdem hat sich die Diskussion so weit zugespitzt, dass in den letzten Tagen immer klarer geworden ist, Deutschland braucht jetzt eine Entscheidung. Und ich bin sehr enttäuscht, dass diese Entscheidung nicht für wirtschaftliches Wachstum und nicht für die nötigen wirtschaftspolitischen Reformen ausgefallen ist,
aber ganz kurz,
sondern dass diese Regierung jetzt zu einem Ende ohne derartige Wirtschaftsreformen gekommen ist. Weil das wäre gut, das wäre der beste Weg gewesen. Jetzt aber ohne diese Wirtschaftsreformen macht es keinen Sinn, diese Regierung fortzusetzen.
Okay, über die Form sollten wir gleich am Anfang reden und dann über den Inhalt. Deswegen noch mal kurz die Form. Wie kalt sind Sie als FDP-Fraktion von dem erwischt worden, was da heute passiert ist?
Seit Freitag hat Christian Lindner ja seine wirtschaftspolitischen Vorstellungen auf den Tisch gelegt. Da geht es um massive Veränderungen bei der Bürokratie.
Was war die Idee, als er das vorgelegt hat, Herr Kuhle? War die Idee,
den eigenen Haushalt auch Akzente für wirtschaftliches Wachstum zu setzen? Und das alles war jetzt in der Koalition nicht mehr möglich. Und das hat sich in den letzten Tagen bereits angebahnt. Und insofern bin ich heute nicht kalt davon erwischt worden, dass es eine Entscheidung gibt, dass die Entscheidung so aussieht, dass heute Abend die Koalition endet. Das ist dann doch eine Entscheidung, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Aber ich bin froh, dass wir jetzt endlich Klarheit haben.
Würden Sie sagen, Christian Lindner hat einen Vorschlag gemacht oder hat er eine richtig harte Provokation gesetzt?
Nein, das ist keine Provokation, sondern nach allem, was Wissenschaftler und Vertreter der deutschen Wirtschaft gesagt haben, das, was unser Land dringend braucht.
Okay.
Wir haben eine Wahl in den Vereinigten Staaten erlebt, bei der Donald Trump gewonnen hat. Und deswegen muss Deutschland jetzt zu wirtschaftlicher Stärke finden. Und Christian Lindner hat schon vorher gesagt, in diese Richtung müssen wir gehen. Diese wirtschaftliche Stärke muss Deutschland finden. Und deswegen ist es gut, dass er diese Vorschläge gemacht hat. Wieso ist es eine Provokation, wenn der Bundesfinanzminister aufschreibt, was im Land passieren muss? Das ist doch keine Provokation.
Wir kamen ja nicht aus dem luftleeren Raum. So. Christian Lindner hat die Woche davor, da ging es um verschiedene Industriegipfel, die im Kanzleramt stattfinden sollten und stattgefunden haben. Zu dem von Herrn Scholz war Herr Lindner nicht geladen. Daraufhin hat er aus Washington, wo er sich zu diesem Zeitpunkt befand, verlauten lassen, dass er sowohl eigene Leute einlädt, die Wirtschaft auch trifft, als auch Interviews gegeben, wo er seinen Chef, also den Bundeskanzler, ja schon sozusagen unterstellt hat, der könne es nicht, der würde keine industriepolitische Antwort finden. Und dann kommt am Freitag ein Papier, was in dem Stern vorlag, genau, muss man so anerkennen, wo dann unklar war, wo die Quelle ist. Und dieses Papier ist ja, sind nicht nur ein paar Ideen, das ist eine Programmatik, über die kann man streiten, aber das FDP pur, das liest sich wie ein Wahlprogramm und es waren Dinge drin, von denen Lindner wusste, das wird nie und nimmer mit dieser SPD und diesen Grünen zu machen sein.
Und nochmal, darf ich nochmal ganz kurz, es geht ja nicht darum, Vorschläge zu machen, Herr Kuhle, es geht darum zu sagen, wenn ihr das nicht so macht, dann gehen wir raus.
Es ging ja auch niemanden der Beteiligten mehr wirklich um ein Ende dieser Koalition. Es ging um den Beginn des Wahlkampfes. Das ist ehrlicherweise bei Olaf Scholz aber genauso. Was er heute gehalten hat, war eine Wahlkampfrede. Das war der erste Auftritt des Wahlkämpfers Olaf Scholz. Und natürlich hat Christian Lindner in letzter Minute noch versucht, es in seine Richtung zu spinnen, was ich ihm auch überhaupt nicht verübel. Das hätte ich an seiner Stelle genauso gemacht. Er will natürlich als der dastehen, der das Heft des Handelns in der Hand behalten hat bis zum Ende. Olaf Scholz ist ihm dann in allerletzter Minute noch zuvor gekommen. Das war für Scholz-Verhältnisse erstaunlich.
Herr Kuhle, ganz kurz, deswegen stelle ich jetzt zum dritten Mal die Frage, wie kalt sind Sie davon erwischt worden? Anders gefragt, das ist das, was wir hier aus gewöhnlich gut informierten Kreisen hören. Für morgen war geplant, dass die FDP rausgeht aus dieser Regierung. Passend dazu ein
Tweet. Wer hat das geplant? Ich habe das.
Also, ja, ich nicht. Aber Sie müssten möglicherweise davon Bescheid wissen.
Nein, definitiv nicht.
Wenn ich Ihr Gesicht so sehe, würde ich sagen, Sie wissen mehr. Also Sie hatten nicht, die FDP hatte nicht vor, morgen die Koalition platzen zu lassen.
Sie meinen Donnerstag?
Ja, Freitag.
Ich zum ersten Mal. Also habe ich keine Erkenntnisse. Ich weiß, dass seit dem Freitag in der Koalition Gespräche über die Wirtschaftspolitik und die Haushaltspolitik stattfinden. Und diese Gespräche sind innerhalb der FDP wird seit Monaten über diese Koalition diskutiert.
Seit Monaten über die Frage diskutiert, wann man rausgeht?
Ja, es wird in erster Linie darüber diskutiert, welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen braucht das Land.
Und in zweiter Linie?
Und da wir merken, dass das mit SPD und Grünen nicht möglich ist, wird seit vielen Monaten darüber gesprochen, ob es nicht besser ist, diesem Land eine Richtungsentscheidung zu geben. Und dieser Punkt ist jetzt erreicht. Aber ich will Ihnen vielleicht mal sagen, was ich für eine Provokation
halte.
Das merken wir uns, da würde ich gerne noch was zu sagen.
Dürfen Sie sofort inhaltlich, wir reden gleich inhaltlich. Aber es gab heute einen bemerkenswerten Tweet eines FDP-Kollegen, Name geschwärzt, damit klar ist, irgendwie, wir wollen nicht, Frau Münstermann, dass das irgendwie sozusagen publik wird, wer das ist. Aber heute Abend ist Schluss.
Also heute Morgen wurde in Berlin schon gesponnen, dass eigentlich Lindner, so unsere Quellen, heute den Gremien, morgen den Gremien das sagen wollte, dass eben er das Ampel aus möchte und sich dazu entschlossen hat und dass ihn das mit Trump, dem Wahlsieg, noch mal ein wenig nachdenklich gemacht hat. Aber diese Idee, dass das Ende diese Woche bevorsteht, das kann eigentlich in der Fraktion niemanden so ganz überrascht haben.
Es stimmt ja, dass es seit langem diskutiert wird. Natürlich ist es seit langem diskutiert worden in der Partei, aber ehrlicherweise verlief die Diskussion letztlich ja zwischen Christian Lindner und Christian Lindner. Er musste ja am Ende jetzt die Entscheidung fällen, wie er sich verhält, weil er nicht wieder dastehen wollte, zumindest lange Zeit nicht dastehen wollte, als jemand, der sich vor Verantwortung drückt, der vielleicht wieder wegläuft und ja oft sogar zu verstehen gegeben hat, dass er sich nicht dem Druck aus der Partei beugen will, von denen, die sagen, wir müssen jetzt sofort aussteigen. Mhm. Ich glaube, dass er jetzt am Ende ein gutes Narrativ sich angeboten hat, zu sagen, diese multiplen Krisen, die wir noch erleben, wir provozieren es. Insofern, ja, ich glaube schon.
Nochmal, kalt sind Sie erwischt worden? War der Plan?
Ich frage nochmal, Herr Kuhle, sofort. Weil ich davon ausgegangen bin, dass es in diesen Tagen eine Entscheidung gibt. Aber irgendwelche geschwärzten Namen mit irgendwelchen abfotografierten WhatsApp-Nachrichten, also das werde ich bestimmt nicht kommentieren. Und solche Sachen habe auch ich nicht bekommen. Ich habe heute eine Nachricht bekommen, sehr interessant, von einem Journalisten, der mir sagte, es sei ja schon eingeladen zu einer Sitzung des FDP-Bundesvorstandes. Und die solle ja am Donnerstag stattfinden. Und da würde dann das Ampel aus verkündet. Dann habe ich in meinem Büro angerufen. Was? Morgen ist Bundesvorstand? Gibt ja keine Einladung. Also da werden sich auch Geschichten überlegt, die mit der Realität nichts zu tun haben. Ich habe dafür auch Verständnis, weil alle wissen wollen, was ist denn jetzt? Und diese Klarheit haben wir jetzt. Und jetzt möchte ich gerne meinen Punkt machen. Weil es nämlich keine Provokation ist, über Wirtschaftspolitik in Deutschland zu sprechen. Im Juli hatten wir die gleiche Situation schon mal.
Herr Kuhle,
wir müssen uns einmal klar machen, in welcher Lage das Land ist. Und wir haben im Juli die gleiche Situation gehabt. Da erinnern wir uns alle dran. Habeck, Scholz und Lindner sitzen stundenlang im Kanzleramt. Im Juli, vor den Sommerferien. Dann kommt ein langes PDF raus, was dann zirkuliert wird und alle schicken das rum und sagen, hier ist unsere Einigung zur Wirtschaftspolitik. 49 Maßnahmen, Lindner, Scholz, Habeck, damit geht jetzt das Land wieder voran. Wissen Sie, wie viele der Gesetze, die da drin stehen, wir im Bundestag schon beschlossen haben? Null. Nichts davon ist umgesetzt. Im Juli ist ein wirtschaftspolitisches Programm in der Truppe vereinbart worden und nichts davon ist umgesetzt. Es reicht. Es ist wirklich ein Punkt erreicht, in dem man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass wirtschaftspolitische Einigungen, die man mit Olaf Scholz trifft, dann auch umgesetzt werden. Und deswegen ist jetzt ein Punkt erreicht, an dem es nicht mehr geht.
Also das, man muss das ja gar nicht negativ werden. Aber Sie müssen doch zugestehen, dass so ein Papier in dieser Phase zu veröffentlichen, wohl wissend, dass viele dieser Maßnahmen, die darin beschrieben werden, und da will ich ja gar nicht bestreiten, dass manche dieser Maßnahmen sehr sinnvoll wären, in dieser Koalition einfach nicht mehr umsetzbar sind. Also ist es natürlich eine Provokation an die anderen Mitglieder der Ampelregierung.
Als Putin die Ukraine überfallen hat, hat der Bundeskanzler an einem Sonntag zum ersten Mal in der Geschichte eine Sondersitzung des Bundestages einberufen und hat eine starke Rede gehalten und hat ein Zeichen gesetzt für die Handlungsfähigkeit dieser Bundesregierung. Und das hätte ich mir gewünscht, auch in Fragen der Wirtschaftspolitik vor den Landtagswahlen in Ostdeutschland. Wo ist die Zeitenwende-Rede in der Wirtschaftspolitik gewesen in den letzten Monaten?
Aber wissen Sie, der Kanzler hat ja, wenn ich ihn richtig verstanden habe, das, was wir hörten heute, auch einen Vorschlag gemacht. Und das hat wiederum Christian Lindner als Provokation empfunden, nämlich die Schuldenbremse auszusetzen, einen Überschreitungsbeschluss im Haushalt. Das ist eben die Antwort von der SPD und Scholz und den Grünen gewesen auf diese Krise. Das hat wiederum Herr Lindner als Provokation empfunden. Also unterm Strich muss man sagen,
das ist viel Provokation.
Viel Provokation sehr, und am Ende.
Es wurde sehr persönlich da.
Ein Ende mit Schrecken oder mit harten Worten, aber auch. Ich habe lange für Stabilität plädiert, finde das eigentlich in einem Land auch in einer Demokratie nötig und verstehe auch nicht, dass drei Parteien der Mitte sich nicht einigen können. Aber das, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, das war wirklich absurdes Theater.
Das ist
deswegen
ein guter Tag, das ist vorbei.
Das ist gut so.
Ja, so sehe ich es auch. Ich glaube, es ist gut, dass es jetzt zu Ende ist. So,
nochmal die Frage, Herr Kuhle will nicht antworten. Ist die FDP da kalt erwischt worden? War der Plan, wir machen das morgen und die SPD und Scholz ziehen das vorher einfach eiskalt durch und sagen, bevor ihr uns vorführt, schmeißen wir euch raus.
Ja, natürlich war das. Also ich war jetzt auch nicht dabei, leider. Ich kann das nicht sicher sagen.
Wir alle nicht.
Aber wir alle nicht. Aber natürlich muss man annehmen, dass der SPD es darum ging. Es wäre ja auch blöd, wenn sie es nicht versuchen würde. So. Ja, wenn sie nicht versuchen würde, sich als Kanzler, dem ja auch noch von uns allen seit 3 Jahren vorgehalten wird, dass er eben keine Führung liefert, dass er sich nicht durchsetzt, dass er nicht das lebt, was in einer Kanzlerdemokratie eigentlich erwartet. Natürlich muss er das dann versuchen.
Ja.
Insofern hoffe ich, dass er die FDP da versucht hat, zu überrumpeln. Das ist aber alles nicht entscheidend. Es gibt an dem Tag keine Gewinner in dieser Ampelkoalition. Auch Olaf Scholz steht ja nach dieser Rede, die aus meiner Sicht sehr persönlich, sehr selbstgerecht war, nicht auf einmal als der große Gewinner dieses Abends da.
Ja, man muss trotzdem, finde ich, einmal verstehen, was da machttaktisch passiert ist. Das ist ja schon sehr interessant.
Naja, und die
sozusagen die Frage
Männer,
um die Deutung, ja genau, zwei sehr Männer, verletzte Männer. Ego, geht um die Deutungshoheit. Und ich glaube, Saskia Esken sollte uns gleich zugeschaltet sein. Die musste jetzt in eine Sitzung, Mitternacht, ja. Okay. Nur damit wir mal verstehen, was hier gerade passiert. Aber ich glaube, Anton Hofreiter steht in, da sehe ich ihn, tiefenentspannt, aber dennoch hellwach und aufmerksam. Herr Hofreiter, schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie sich bereit erklärt haben, um Mitternacht noch mal für eine Schalte bereit zu stehen. Sie haben wahrscheinlich zugehört, hoffe, dass das technisch geklappt hat. Was ist denn aus Ihrer Sicht da heute passiert?
Ich glaube, heute Abend ist das passiert, was wir von Christian Lindner schon öfters erlebt haben. Mich erinnert das ganz stark an 2017. 2017 hat Christian Lindner und Teile der FDP während den Jamaika-Sondierungen immer wieder versucht zu provozieren und zu erreichen, dass entweder die CSU, die CDU oder die Grünen aufstehen, dass er nicht Verantwortung übernehmen muss. Und das Gleiche hat er jetzt auch wieder passiert. In einer ganz schwierigen Phase für unser Land hat er versucht, so zu provozieren, dass die anderen sagen, es geht nicht mehr, man hält es nicht mehr aus mit ihm, damit er nicht die Verantwortung hat für den Koalitionsbruch. Und das ist ihm wie 2017 misslungen. Immer wenn es kompliziert wird, immer wenn es um Verantwortung geht, läuft er davon.
Herr Kuhle.
Ich kann nur noch mal sagen, Christian Lindner ist Bundesfinanzminister gewesen bis heute. Er erhält morgen seine Entlassungsurkunde, hat einen Amtseid geleistet, der besagt, dass Schaden vom deutschen Volk abgewendet werden muss. Und in einer Situation, wo unser Land 0% Wirtschaftswachstum hat, ein Konzept vorzulegen, wie wieder zu wirtschaftlichem Wachstum kommen, ist das Gegenteil von Verantwortungslosigkeit, sondern ist das, wofür er gewählt wurde. Und deswegen
verstehe
die persönliche Frustration.
Ich weiß nicht, ob ich irgendwas falsch verstanden habe.
Aber die fachlichen Vorlagen und die fachlichen Vorschläge, die der Bundesfinanzminister AD jetzt dann gemacht hat, sind richtig gewesen. Es ist gut, dass wir darüber diskutiert haben.
Herr Kuhle, darf ich noch mal ganz kurz fragen? Das kann man ja alles machen. Das kann man auch alles hart diskutieren. Das ist doch überhaupt nicht das Thema. Aber wenn man doch einen gemeinsamen Auftrag hat, wenn Sie sagen, da geht es nicht um der Partei, da geht es nicht um irgendein Profil, es geht um das große Ganze, es geht um den Dienst am Land. Ist es Dienst am Land, wenn man auf 18 Seiten etwas vorlegt, von dem man vorher weiß, das kann weder die SPD so mittragen, noch die Grünen können das so mittragen? Ist das wirklich Dienst am Land, frage ich jetzt mal.
Es ist Dienst am Land, wenn der Bundesfinanzminister ein Konzept vorlegt, wie es wieder zu wirtschaftlichem Wachstum kommen kann. Ja, definitiv.
Von dem Sie sagen, entweder machen wir es so und ansonsten lassen wir das Ding hochziehen.
Sie haben es im Grunde gesagt, hier prallen unterschiedliche wirtschaftspolitische Vorstellungen aufeinander. Wirtschaftspolitische Vorstellungen.
Ich glaube, hier prallen unterschiedliche Vorstellungen des Wahlkampfs aufeinander. Kann das sein? Kann es sein, dass da unterschiedliche Vorstellungen darüber aufeinander prallen, wie man irgendwie aus diesem Dilemma rauskommt, dass man in Brandenburg nur noch im Bereich der Tierschutzpartei unterwegs ist, sag ich mal.
Ist doch
was die Wählerschaft angeht, Sie haben doch ein echtes Problem. Ihnen laufen die Leute weg und Sie müssen irgendwie sich profilieren. Und so haben das alle außer Ihnen offenbar gelesen.
Also ich bin eigentlich in der Politik, um über unser Land zu sprechen.
Ich weiß, dass Sie das sind.
Und über die Frage, wie wir Gutes für unser Land erreichen können. Und nicht, um darüber zu sprechen, wie der nächste Wahlkampf aussieht oder anderes.
Das muss ich die Ampelkoalition doch wirklich gefallen lassen, dass Sie das im letzten Jahr zumindest nicht mehr geleistet hat, durch diese persönlichen Fäden. Also ich meine, das will ich jetzt gar nicht an Ihrer Partei festmachen, aber es ist doch ganz offensichtlich, dass diese drei unterschiedlichen Parteien im ersten Jahr, als die großen Krisen von außen kamen, als der Ukraine-Konflikt kam, als wirklich echte Herausforderungen für dieses Land waren, eigentlich relativ gute Arbeit geleistet haben. Das hat sich zusammengeschweißt. Dann ließ dieser äußere Druck nach. Und dann hat man sich total verzettelt. Dann hat jede Partei versucht, ob es jetzt das Heizungsgesetz ist, ob es die FDP mit einigen Vorstößen ist, ob es die SPD mit was auch immer fehlender Führung war oder fehlender Kommunikation. Dann haben sie sich verloren.
Und, und dann ging das Geld aus.
Und dann ging auf einmal das Geld aus, auch immer lästig. Aber man muss sagen, seit mindestens einem halben Jahr versteht kein Mensch mehr, wie sich die Protagonisten dieser Ampelregierung aufführen. Das ist einfach peinlich für das Land, es ist Schaden für das Land. Deswegen sage ich, es ist heute wirklich ein guter Tag, dass das vorbei ist.
So, das ist bitter, wenn man das sagen muss. Da kommt uns der Regierung abhanden in dieser Situation. Und das sozusagen Gefühl ist, Aufatmen und Erleichterung, Gott sei Dank ist es vorbei. Herr Hofreiter, diese 18 Seiten, über die wir da gerade auch gesprochen haben, dieses Papier. Wie haben Sie das empfunden? War das für Sie als Grüne Partei, als Koalitionspartner eine Provokation? Waren Sie bereit, Dinge davon anzunehmen? Oder haben Sie gesagt, nee, das ist offenbar, das ist die Scheidungsurkunde, die wir hier sehen?
Ich glaube, wir diskutieren gerade nicht über den entscheidenden Punkt. Heute ist Donald Trump zum Präsidenten gewählt worden und die Auseinandersetzung, die stattgefunden hat heute Abend, war viel weniger um das Papier von Christian Lindner, sondern die Auseinandersetzung, die stattgefunden hat, war darum, ob die FDP, der Finanzminister, bereit ist, staatspolitische Verantwortung gegen seine Ideologie zu übernehmen in einer Zeit, wo Europa in ganz schwieriger Lage ist, wo die russische Armee in der Ukraine immer stärker voranschreitet, wo unklar ist, ob die USA dauerhaft an unserer Seite ist. Der Grund für den Knall war, dass die FDP nicht bereit war, die Überschreitungsbeschluss, wie es der Kanzler vorgeschlagen hat, mitzutragen und die Ukraine so zu unterstützen und für unsere Sicherheit so zu sorgen, wie es im Moment gerade notwendig war. Und da kann Herr Kuhle ganz viel jetzt von Wirtschaftspolitik sprechen und von Provokationen hin oder her. Worum es heute Abend ging, war, ist die Bundesrepublik Deutschland, ist die Koalition mit diesen drei unterschiedlichen Parteien bereit, in einer Lage, wo ein Donald Trump Präsident wird, bereit, staatspolitische Verantwortung zu übernehmen. Und dafür braucht man deutlich mehr Geld, denn wir wissen nicht, ob die USA bereit ist, weiter eine so große Last für die Verteidigung von Sicherheit und Frieden in Europa zu tragen. Das war die Auseinandersetzung. Und in dieser Auseinandersetzung war Christian Lindner die Parteitaktik und die Ideologie der FDP wichtiger als Frieden und Sicherheit in Europa. Und da können wir ganz lange über diese 18 Seiten reden. Und deshalb war das der entscheidende Punkt. Denn jetzt kann man immer sagen, im Haushalt kann man sparen. Ja, man kann das eine oder andere sparen. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass wenn die USA ausfällt, kann man das nicht mit den einer oder anderen Million im Haushalt klar. ersparen, sondern da muss man richtig klotzen. Und wenn ich mir den Zustand unserer Bundeswehr anschaue, wenn ich mir den Zustand unserer Infrastruktur anschaue, dann brauchen wir massive Investitionen in Frieden und Sicherheit. Und das war die FDP nicht bereit mitzutragen. Und das an dem Tag, wo Donald Trump gewählt wird. Das ist eigentlich das Problem gewesen.
Ich bin selber überrascht, dass ich jetzt die FDP vehement verteidige. Aber ich finde, an der Stelle muss man sie in Schutz nehmen, weil die Argumentation einfach albern ist. Ja, also Donald Trump ist nicht vom Himmel gefallen. Im Gegenteil, Olaf Scholz hat die letzten zwei Jahre erst damit verbracht, allen zu erzählen, dass Joe Biden ein hervorragender Kandidat ist, der viel fitter sei, als wir alle denken. Anschließend hat er eigentlich im letzten Jahr keinerlei Vorbereitungen getroffen, um irgendeinen Gesprächskanal nach Washington und das Trump-Lager aufzubauen. Und nun so zu tun, als ob wir auf einmal an diesem Wahltag festgestellt haben, dass wir vielleicht sicherheitspolitische Herausforderungen durch diesen Machtwechsel in Washington oder die Rückkehr von Donald Trump bekommen, das ist einfach albern. Das zeigt einfach dieses Narrativ, über das wir gesprochen haben.
Nein, entschuldigen Sie mal, das ist wirklich nicht albern. Was Sie jetzt gerade sagen, ist wirklich nicht angemessen. Nämlich erstens diese Bundesregierung. Diese Bundesregierung hat sehr gute Gesprächskanäle in Richtung auch Trump aufgebaut. Das mögen Sie nicht wissen und das ist auch richtig, dass Sie das nicht wissen als Journalist, sondern aber wir haben diese guten Gesprächskanäle. Des Weiteren hat man sich selbstverständlich vorbereitet darauf, dass Trump gewählt wird. Aber natürlich kann man einen solchen Überschreitungsbeschluss nicht machen, bevor Donald Trump gewählt wird. Also manche Sachen würde ich mir schon etwas mehr Zurückhaltung wünschen und eine gewisse Demut gegenüber das, was eine Bundesregierung macht. Und deshalb würde ich sehr zurückgeben, die Aussage der Albernheit.
Lieber Anton Hofreiter, wir waren uns immer einig, Grüne und FDP, dass unser Land die Ukraine finanziell und mit Blick auf Waffen unterstützen muss. Und es war Olaf Scholz, der insbesondere beim Thema Taurus blockiert und gebremst hat und das bis heute tut. Und das wissen Sie besser als viele andere. Und da geht es nicht um 3 Milliarden mehr oder weniger, sondern es geht um das Zaudern bei der Unterstützung der Ukraine. Und das ist auch etwas, was ich Olaf Scholz anlaste, wo man seine Führungsschwäche sieht und wo man jetzt sagen muss, da hätten wir viel früher auch noch gemeinsam mehr Druck auf den Bundeskanzler machen müssen. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie das immer gemacht haben, aber da waren sich Grüne und FDP immer einig. Uns jetzt das Thema Ukraine um den Hals zu hängen, das ist schäbig und das lasse ich nicht gelten.
Insbesondere mit Blick auf die ersten 7, 8 Monate.
Also, um es mal ganz klar zu machen. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass Olaf Scholz da deutlicher gewesen wäre. Und bei all den Fragen, wo Sie gerade angesprochen haben, gebe ich Ihnen absolut recht. Aber ich hätte mir halt auch gewünscht, dass der Finanzminister Christian Lindner die Größe hat, in der Lage, in der Europa gerade ist, über seinen Schatten zu springen und zu sagen, ja, jetzt braucht es einen Überschreitungsbeschluss. So, jetzt müssen wir in der Lage sein, die Ukraine und für unsere Sicherheit so zu sorgen, wie es notwendig wäre. Nämlich das, was Sie sagen, ist überhaupt kein Widerspruch zu dem, was Sie eben gesagt hat. Es haben zuerst Olaf Scholz zu lang gezögert und jetzt ist Christian Lindner nicht über seinen Schatten gesprungen. Er wäre ein großer Finanzminister, er wäre ein großer Staatsmann gewesen, wenn er heute Abend über seinen Schatten gesprungen wäre.
Christian Lindner ist ein Finanzminister, der mit dieser Koalition und einem Beschluss zur Frage der Schuldenfinanzierung in Karlsruhe auf die Nase gefallen ist. Und deswegen muss man sich sehr genau überlegen, ob man noch einmal einen Überschreitungsbeschluss macht mit Blick auf die Schuldenbremse, der nicht wasserdicht ist. Und dann einen Vorschlag zu machen, bei dem man sagt, wir nehmen einen kleinen Teil Ukraine-Hilfe und packen dann aber Ausgaben für die Rente, Ausgaben für Subventionen im Bereich der E-Mobilität und andere Fragen mit rein und begründen das dann auch noch mit der Wahl von Donald Trump. Damit wären wir in Karlsruhe gescheitert. So. Und das kann nicht nochmal passieren. Ehrlich, und das hat Christian Lindner ganz deutlich gemacht, dass er nicht noch einmal dieses Problem haben will.
Und nicht nur als Beobachterin, aber eigentlich von einer Regierung wünsche. Es steht eine US-Wahl an, es ist klar, es wird eine unangenehme Situation weiter in der Ukraine sein oder eine ganz schlimme Situation. Der Haushalt steht nächste Woche, wäre die Bereinigungssitzung. Wie kann es sein, dass wir jetzt darüber sprechen, dass an einem Abend ein Finanzminister quasi springen muss, der am Sonntag das erste Mal im Kanzleramt war, schon da zu spät. Was ja nicht mehr vorhanden war, war die gemeinsame Arbeitsbasis. Denn in einer normalen Bundesregierung sind ja diese Dinge genau vorempfunden. Und die entstehen nicht, weil es ein Papier gibt, der Finanzminister taumelt, die SPD hat am am Sonntag noch versucht, den Krisengipfel der Parteispitze mit dem Kanzler im Kanzleramt runterzudimmen. Genau. Da war doch schon gar nichts mehr. Das ist eigentlich das, was am meisten schockiert.
Was ist denn eine normale Bundesregierung?
Eine arbeitende.
Ja, ein Beispiel mal nennen für eine normale Bundesregierung. Ich bin kein großer Fan von Gerhard Schröder wegen seiner Kuschelei mit Wladimir Putin. Aber Gerhard Schröder hat sich mal hingesetzt und hat sich eine Agenda 2010 überlegt in einer rot-grünen Bundesregierung und hat eine Rede im Deutschen Bundestag gehalten, wo er gesagt hat, wir werden mehr Eigenverantwortung von den Leuten abfordern, wir werden Leistungen des Staates kürzen und dann eine große Wirtschafts- und Sozialreform in Deutschland durchgeführt. Und das, was Christian Lindner versucht hat, ist, den Bundeskanzler dazu zu bringen, einen solchen Agenda-Moment zu produzieren. Also einen Moment, in dem das Land spürt, es tut sich wirtschaftspolitisch etwas und wir kommen auf 1-2% Wirtschaftswachstum, damit wir zu Stärke finden, auch angesichts der Wahl von Donald Trump. Das war der Versuch, der ernsthafte Versuch.
Das ist ja auch in Ordnung. Trotzdem müssen Sie auch anerkennen, das ist der Bundeskanzler. Der hat eine Idee im Kopf für dieses Land und die zieht er dann so durch. Da kann man doch nicht einfach mit der Brechstange hingehen und sagen, pass auf, entweder machen wir das jetzt genau so und ansonsten sind wir durch. Und wie viel Verhärtung es da gibt, nur ganz kurz,
ich habe ja den Mann gewählt im Bundestag, ich habe ihm ja meine Stimme gegeben, in dem Vertrauen darauf, dass dann Zusagen auch eingehalten werden. Und wenn man dann 49 Maßnahmen für Wirtschaftswachstum vereinbart im Juli, und die sind im November immer noch nicht umgesetzt, dann muss ich sagen, bezweifle ich, ob das noch der richtige
Bundeskanzler ist. Okay, das ist Ihre Position. Er sieht das offenbar anders. Und vielleicht schauen wir uns einfach mal einen kleinen Ausschnitt sowohl aus dem Statement des Bundeskanzlers und danach auch aus dem Statement von Christian Lindner an, um noch einmal klarzumachen, wie unglaublich persönlich es da heute Abend wurde. Und ich glaube, das ist auch das, was diese katastrophale Wirkung auch in der deutschen Öffentlichkeit entfacht. Mhm. Wir schauen einmal kurz rein. Erst der Bundeskanzler, bitte.
Mein Angebot umfasste 4 Kernpunkte. Erstens, wir sorgen für bezahlbare Energiekosten und deckeln die Netzentgelte für unsere Unternehmen. Das stärkt den Wirtschaftsstandort Deutschland. Zweitens, wir schnüren ein Paket, das Arbeitsplätze in der Automobilindustrie und bei den vielen Zuliefererbetrieben sichert. Drittens, wir führen eine Investitionsprämie ein und verbessern noch einmal die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten, damit Unternehmen jetzt in den Standort Deutschland investieren. Und viertens, wir erhöhen unsere Unterstützung für die Ukraine, die einem schweren Winter entgegengeht. Ich muss jedoch abermals feststellen, der Bundesfinanzminister zeigt keinerlei Bereitschaft, dieses Angebot zum Wohle unseres Landes in der Bundesregierung umzusetzen. Ein solches Verhalten will ich unserem Land nicht länger zumuten.
Ich will nur mal kurz klarstellen, weil es auch worum die Albernheit gerade ging. Also mir geht es einfach nur darum, um den Punkt nun zu tun, als ob das gerade eskalieren würde, ja, als ob das gerade zusammenkommen würde. Ich glaube, es kommt einfach viel zu spät und deswegen ist es nicht überzeugend von Olaf Scholz. Denn ich bin ja bei Herrn Hofreiter, dass wir eigentlich hier sitzen müssten und über dieses Wahlergebnis sprechen müssten in den USA, was natürlich ganz viel verändert, weil es eben auch für Olaf Scholz ganz viel bedeutet. Denn gucken wir uns mal die Wahl an. Das klare Votum ist doch, die Menschen wissen ganz genau in Amerika, wen sie dort wählen, welche Schwächen dieser Kandidat hat, also sie wissen genau, was sie getan haben, sind aber zu dem Schluss gekommen, und das reicht ja weit über die Arbeiterschicht und weißen Arbeiterschichten hinaus, das reicht bis in afroamerikanische Schichten, bis in die Hispanos und so weiter hinaus, die klar sagen, ja, okay, er ist kein perfekter Kandidat, mir ging es aber besser unter ihm und ich fühle mich jetzt nicht
Wirtschaft,
mehr so gut behandelt.
Den Leuten ging es um die Wirtschaft,
der alte Satz, aus der Clinton-Kampagne, it's the economy, stupid, absolut bewahrheitet. Und da müssen alle Alarmglocken bei den Sozialdemokraten angehen, weil ihnen das ja genauso passiert. Ihnen laufen ja auch die Arbeiter und so weiter weg und die gehen entweder zum BSW oder zur AfD. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum sie so viel Vertrauen verloren haben. Deswegen jetzt so zu tun, als ob ihnen das an diesem Wahlabend einfällt, das finde ich einfach.
Das ist komisch, aber können wir einmal über diese 4 Punkte kurz sprechen, Herr Kuhle, weil wir sie heute hier haben. Er sagt, das ist ja interessant, ich habe dieses Papier zur Kenntnis genommen. Und ich habe bewusst auch Punkte aus diesem FDP-Papier aufgenommen. Es ist ja erkennbar auch drin Punkte aus dem Papier von Robert Habeck. Es ist ja alles drin. Also was man da hört, ist sozusagen, so nehme ich das wahr, als Bürger auch dieses Landes, der ernst gemeinte Versuch, diesen Laden noch einmal zusammenzuhalten. Du sagst, pass auf, ich nehme von euch was. Und meine Stoßrichtung wird dann am Ende diese hier sein. So stelle ich mir Regierungshandeln vor. Und das einzige Ding, die einzige Hürde, über die Sie springen müssen, ist, die Schuldenbremse. Das ist das einzige Ding. Ihr zentraler Satz im Wahlkampf war, mit uns, mit der FDP, wird es keine Steuererhöhung geben. Niemand hat etwas davon gesagt. Es geht darum, in dieser Notsituation, in der wir sind, schwierige Lage, Weltlage, diese Schuldenbremse einmal auszusetzen. Und Sie sagen, nein, nein, nein. Wollen wir einmal kurz hören, was Christian Lindner dazu sagt? Das ist ganz interessant.
Olaf Scholz hat lange die Notwendigkeit verkannt, dass unser Land einen neuen wirtschaftlichen Aufbruch benötigt. Er hat die wirtschaftlichen Sorgen der Bürgerinnen und Bürger lange verharmlost. Seine Gegenvorschläge sind matt, unambitioniert und leisten keinen Beitrag, um die grundlegende Wachstumsschwäche unseres Landes zu überwinden, damit wir unseren Wohlstand, unsere soziale Sicherung und unsere ökologische Verantwortung erhalten können. Stattdessen hat der Bundeskanzler seit heute Nachmittag ultimativ von mir verlangt, die Schuldenbremse des Grundgesetzes auszusetzen. Dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte. Sein genau vorbereitetes Statement vom heutigen Abend belegt, dass es Olaf Scholz längst nicht mehr um eine für alle tragfähige Einigung ging, sondern um einen kalkulierten Bruch dieser Koalition.
Hat er was gemeinsam, ne?
Sie meinen die beiden Statements,
ja, ja,
oder?
Genau.
Ja, es gibt offensichtlich unterschiedliche wirtschaftspolitische Vorstellungen. Das Papier der FDP kenne ich. Das Papier,
können wir noch mal ganz kurz über die Schuldenbremse sprechen?
Olaf Scholz vorgelegt hat, kenne ich noch nicht.
Genau. Also können wir kurz über die Schuldenbremse sprechen? Einen Vorschlag des Bundeskanzlers,
den ich nicht kenne.
Ja, diese vier Punkte hat er genannt.
Naja, das muss man sich schon einmal durchlesen. Also man kann nicht die Interpretation des Bundeskanzlers aus seiner Pressekonferenz ist natürlich, dass er recht hat. Aber ich kenne diese Vorschläge nicht. Also muss ich mir schon angucken.
Würde aber trotzdem gerne einmal den zentralen Satz. Ist eine Verletzung meines Amtseides, wenn wir, Verfassungsbruch, Verletzung des Amtseids, wenn ich diese Schuldenbremse aufhebe und zusätzliche Schulden mache. Ist das wirklich so? Sie sind ein guter Jurist.
Die Bundesregierung, das habe ich gerade gesagt.
Ist das juristisch haltbar?
Ja, denn die Bundesregierung ist mit ihrer Vorstellung von Schuldenpolitik bereits einmal vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. So wie ich den Vorschlag des Bundeskanzlers verstanden habe, und deswegen sage ich, ich muss ihn genau lesen, aber so wie ich ihn verstanden habe, kommt zu der Hilfe für die Ukraine, die er vorgeschlagen hat, ungefähr in der Höhe von 3 Milliarden Euro, eine zweistellige Summe an Ausgaben zur Förderung der Elektromobilität, zur Senkung der Netzentgelte und weitere Maßnahmen. Das gemeinsam in eine zusätzliche Ausgabe zu packen und zu sagen, wegen der allgemeinen Weltlage setzen wir die Schulden.
Nicht allgemeine Weltlage, Entschuldigung. Deutsche Notlage, ja, null Wirtschaftswachstum.
Das Bundesverfassungsgericht sagt, es muss einen Zusammenhang geben zwischen der Notlage, die ich erkläre, und zwischen der Ausgabe, die ich tätige.
Ist schon klar.
Ich kann nicht sagen, ich setze die Schuldenbremse aus wegen des Krieges in der Ukraine und dann nehme ich zusätzliche Schulden auf, um damit Sozialausgaben in Deutschland zu finanzieren. Das passt dann nicht zusammen.
Interessant.
Und deswegen ist sozusagen dieser Vorschlag nicht ausgegoren. Ja. Und ich kann Christian Lindner sehr gut verstehen, dass er sagt, das ist mit mir nicht zu machen.
Ich bin
soweit
kein,
ich es verstanden habe.
So, ich lese es mir aber Jurist, gerne bin durch. Auch kein Ökonom. Jens Südekum sagt Ihnen was, einer der Top-Ökonomen dieses Landes, meldet sich heute Abend zu Wort und sagt, die Aussetzung der Schuldenbremse nach Artikel 115 ist weder ein Verfassungsbruch noch die Verletzung des Amtseids des Bundesfinanzministers. Er sagt, dieser zentrale Satz war falsch und sagt, das hat er 2022, Stichwort Ukraine, schon mal gemacht.
Sondervermögen, Bundeswehr.
So, und das hätte man genauso wieder machen können. Faktisch, schlicht und ergreifend falsch, sagt Jens Südekum.
Ich weiß es nicht, aber können wir rausfinden, was Jens Südekum gesagt hat, als das letzte Mal die Koalition vor dem Bundesverfassungsgericht mit der Schuldengeschichte gescheitert ist.
Versuchen wir gerade.
Also das müssen wir mal rausfinden, weil ich könnte mir vorstellen, dass er gesagt hat, das ist alles kein Problem. Also da gab es ganz viele Wissenschaftler, die gesagt haben, mach das doch.
Gut, aber Bürgergeld steigt ja die Sozialausgaben des Staates auch wegen der Geflüchteten aus der Ukraine. Also da Zusammenhänge herzustellen, ich bin auch keine Juristin, aber ist jetzt nicht völlig aus der Luft gegriffen,
aber bei einem Volumen von 3 Milliarden direkter Hilfe für die Ukraine und einer zweistelligen sozusagen Zahlung, die noch draufkommt oder Schuldenaufnahme, liegt der Schwerpunkt ganz klar nicht bei der Ukraine. Und dann zu sagen, wir begründen es mit der Ukraine, ist halt ein Problem.
Ja, ja, es ist einfach keine Vertrauensgrundlage mehr da. Aber also ich weiß gar nicht, warum
wir diese Details bringen müssen.
Naja,
das ist grundsätzlich
sehr gut, dass es auseinandergeht.
Weil ich das sozusagen, also weil ich auch das Gefühl habe, dass im Kanzleramt ernsthaft gesprochen worden ist. Also, dass man sich ernsthaft unter Erwachsenen darüber unterhalten hat, wie kriegt man den Karren aus dem Dreck. Aber da haben Sie völlig recht, es gibt eben sehr, sehr unterschiedliche wirtschaftspolitische Vorstellungen. Und die sind einfach sozusagen in dieser Situation nicht so, dass man daraus einen Agenda-Moment für dieses Land kreieren kann. Was ich mir sehr gewünscht hätte, und das habe ich jetzt auch schon einmal angedeutet, ich hätte mir wirklich gewünscht, das wäre für mich sozusagen der Plan A gewesen, dass diese Koalition auch in dieser Situation zu einem Ergebnis findet, wo man sagt, das hätten wir ihr wirtschaftspolitisch nicht zugetraut und das ziehen wir jetzt mit der Mehrheit durch und wählen erst im September. Das wäre mir persönlich am liebsten gewesen, auch weil ich, das möchte ich auch noch sagen, Herr Lanz, weil heute viele persönliche Verletzungen entstehen, auch zwischen den Koalitionären.
Ja, die wurden heute sehr öffentlich.
Ja, die gab es auch vorher schon. Aber es hat in den letzten 3 Jahren auch in dieser Koalition menschlich sehr angenehme Formen der Zusammenarbeit gegeben. Und auch eine Form der Zusammenarbeit, die, glaube ich, in der Krise, in der dieser Kontinent und dieses Land gewesen sind, angemessen war. Aber die Frage ist, ob sich bei veränderten Rahmenbedingungen in der Wirtschaftspolitik nicht eine neue Dynamik ergeben hätte müssen am heutigen Abend.
So, Anton Hofreiter schüttelt gerade den Kopf.
Ist jetzt der Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht.
Okay, bevor wir gleich Herrn Hofreiter fragen, warum er den Kopf schüttelt, ich finde, der Einzige, der sich heute sehr angenehm und angemessen und würdevoll, finde ich, ausgedrückt hat, war der Bundeswirtschaftsminister, war Robert Habeck, der hat sich wie folgt angelassen.
Wir wissen natürlich, dass die Ampelregierung nicht immer den besten Ruf hatte und wir haben uns häufig gestritten. Dennoch will ich sagen, für uns sagen, dass sich das heute Abend falsch und nicht richtig anfühlt. Geradezu tragisch an einem Tag wie diesen, wo Deutschland in Europa Geschlossenheit und Handlungsfähigkeit zeigen muss. Wir wollen auch sagen, dass es nicht nötig gewesen wäre, dass der Abend so endet. Es ist nicht gelungen, den Haushalt, die Haushaltslücke zu schließen. Dabei waren Lösungsmöglichkeiten auf dem Tisch. Weil wir nicht zusammenkamen an dieser Stelle, hat der Bundeskanzler den Finanzminister entlassen. Das ist so folgerichtig wie unnötig.
Herr Hofreiter, warum haben Sie gerade so vehement den Kopf geschüttelt?
Ich habe so vehement den Kopf geschüttelt, weil ich sehr, sehr viel in Europa unterwegs bin und seit Wochen, ja seit Monaten mir in fast allen europäischen Ländern erzählt wird, dass wir eine Führungsverantwortung von Deutschland brauchen, dass wir von Deutschland mehr Investitionen brauchen in unsere Infrastruktur. Mhm. Wir sind die Drehscheibe für den Fall, dass die NATO eingesetzt werden muss. Unmengen unserer Brücken reichen nicht aus, um wirklich die militärische Mobilität sicherzustellen. Wenn wir in die Ukraine schauen, die brauchen deutlich mehr Unterstützung. Nordkorea ist in den Krieg gegen die Ukraine de facto eingetreten. Und in solch einem Moment wäre einfach notwendig gewesen, dass parteitaktische Spielchen hinten angestellt werden, dass man sagt, wir leben in äußerst außergewöhnlichen Zeiten. Es ging ja gar nicht darum, um eine Grundsatzdebatte, ist die Schuldenbremse falsch oder richtig? Ich persönlich halte die, wie sie gestrickt ist, für falsch. Aber darum wäre es ja gar nicht gegangen, sondern es wäre darum gegangen, in einer dramatischen Situation für Europa, in einer dramatischen Situation für die Sicherheit Deutschlands, zu sagen, wir machen ausnahmsweise eine etwas höhere Schuldenaufnahme, als sie durch die Schuldenbremse gestattet ist, um für Sicherheit zu sorgen, um für Investitionen in die Infrastruktur zu sorgen, die wir auch aus Sicherheitsgründen brauchen, um die Ukraine noch mal deutlich stärker zu unterstützen. Und man muss dazu sagen, die 3 Milliarden klingen zu wenig, aber das wäre fast eine Verdoppelung der Unterstützung, der militärischen Unterstützung für die Ukraine gewesen. Und dazu nicht bereit zu sein und so zu tun, als wenn wir in ganz normalen Zeiten leben, wo man vielleicht ganz entspannt die Schuldenbremse einhalten kann, das ist mir persönlich einfach wirklich unverständlich. Und ich hätte sehr gehofft und ich weiß von nahezu allen unseren Partnern, vielleicht mit der Ausnahme von Orbáns, die hätten erwartet, Deutschland übernimmt Verantwortung, sieht die Außergewöhnlichkeit der Situation und ist bereit, in Europa, in die Sicherheit von Europa, in die Sicherheit der Ukraine zu investieren.
Ich muss das noch einmal hart zurückweisen. Es ist nicht an 3 Milliarden für die Ukraine gescheitert.
Nein.
3 Milliarden für die Ukraine sind finanzierbar aus dem laufenden Haushalt.
Es geht nicht nur um die
sind finanzierbar durch, genau, es geht nicht,
es geht nicht nur um die drei Milliarden für die Ukraine, sondern für die Sicherheit sozusagen Europas geht es um deutlich mehr Geld. Wir haben allein 4000 militärisch wichtige Brücken, die keine 100 Tonnen mehr ablasten. Und damit ist militärisches Gerät über sie nicht mehr verschiebbar. Und wir sind im Operationsplan der NATO der zentrale Dreh- und Angelpunkt innerhalb der Europäischen Union. Mhm. Deshalb, wir sprechen da von ganz anderen Summen, wenn man das alles aufsummiert.
Wir reden,
und deshalb immer nur auf die 3 Milliarden also zu rekurrieren, ist einfach den Leuten Sand in die Augen zu streuen.
Es gibt eben auch viele Partner in anderen Hauptstädten, die auch an der fehlende Entschlossenheit von Olaf Scholz in dieser Frage in den vergangenen Monaten und Jahren verzweifelt sind. Er hat die mutige Zeitenwende-Rede gehalten. Herr Hofreiter hat ja gerade selber angesprochen, dass er sich an manchen Stellen da deutlich mehr Entschlossenheit gewünscht hätte. Er hat aber nicht in der weiteren Phase wirklich nachgeliefert und auch der Bevölkerung erklärt, was das für eine sicherheitspolitische Wende bedeutet. Deswegen diese Verknüpfung, es jetzt darauf zu verschränken und zu sagen, jetzt ist auf einmal dieser Wahlabend, jetzt müssen wir ganz entschieden etwas tun, das fühlt sich einfach falsch an, weil das passt auch nicht zum bisherigen
Führungsstil
von Olaf Scholz. Und es ist unlauter an der Stelle.
Aber Olaf Scholz hat ja
fast komisch. Herr Schmidt, entschuldigen Sie mal, ich komme ja fast komisch vor, dass ausgerechnet ich Olaf Scholz vehement verteidigen muss. Aber in der Lage sozusagen kann man immer noch sagen, ja, er hat oft zu lange gezögert. Und es mag sich für Sie falsch anfühlen. Aber besser jetzt als nie. Besser später als gar nicht. Und deshalb sozusagen war ich froh darüber, dass der Kanzler endlich zu vielen sicherheitspolitischen Fragen, zu vielen europapolitischen Fragen endlich das Richtige gesagt hat. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass das bereits vor einem Jahr, bereits vor 2 Jahren, bereits vor 2,5 Jahren stattgefunden hätte. Aber jetzt zu sagen, es fühlt sich falsch an, weil er etwas deutlich zu lange gebraucht hat, um das Richtige zu sagen. Ich bin froh, dass er endlich das Richtige gesagt hat. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Koalition da geschlossen mitgegangen wäre. Dass der Finanzminister gesagt hat, ja, wir haben uns zu lange gestritten, aber jetzt gehen wir gemeinsam mit.
Aber das, was Sie fordern, ist ja mit dem heutigen Abend, also nicht nur Christian Lindner wurde ja entlassen, sondern Olaf Scholz hat gesagt, ich stelle eine Vertrauensfrage im Januar. Wir wählen Ende März neu und Stand jetzt, laut Umfragen, die wir ja immer hören, hat er damit zumindest vor dem Wahlkampf seine Regierung abgegeben, also auch seine Kanzlerschaft. Denn die Aussicht, wiedergewählt zu werden, ist zumindest jetzt gerade nicht besonders gut. Also auch Olaf Scholz hat ja sozusagen eine Konsequenz gezogen. Aber das Geld, es gibt keinen Haushalt. Deswegen muss er jetzt bei Friedrich Merz, dem Kanzlerkandidaten der Union, der, glaube ich, gar nicht weiß, wie er sein Glück begreifen soll, der macht gar nichts und es fällt ihm quasi in den Schoß, dass jetzt der Kanzler ihn wieder ins Kanzleramt bitten will, damit es überhaupt einen Haushalt 25 gibt, den man vielleicht dann mit der Union zusammen verabschiedet. Also das ist ja nicht so, dass heute Abend für die Ukraine irgendwas besser wurde.
Nein, aber trotzdem die Gesamtlage. Also wir haben da, gerade weil Amerika auch mehrfach jetzt als Stichwort gefallen ist, wir haben da einen Präsidenten, der sich hinstellt und sagt, ich möchte jetzt mal weg von der Ukraine. Ich möchte, dass deutsche Autofirmen amerikanische Autofirmen werden. Ich werde die Unternehmenssteuer senken, ich glaube von 21 runter auf 15%. Das wird dazu führen, dass Tausende und vielleicht Zehntausende Arbeitsplätze in Deutschland verschwinden und in den USA neu entstehen. Wir haben eine Lage, in der der Strom in den USA historisch günstig ist, in der Energie historisch günstig ist, in der VW über Werksschließungen nachdenkt, in der die Exporte nach China nicht mehr laufen, in der Netzentgelte viel zu hoch sind, in der die deutsche Wirtschaft, das deutsche Erfolgsmodell, und das ist gar nicht nur Schuld der Ampel, um Gottes Willen, sondern da kommt ein Erfolgsmodell sozusagen an seine Grenzen. Es hat viele, viele Jahrzehnte getragen, hat gut funktioniert, günstige Energie aus Russland, Exporte nach China insbesondere hochziehen. Damit hat Deutschland sehr, sehr viel Wohlstand geschaffen, sehr viel Geld verdient. Beide Säulen sind jetzt sozusagen weg. Jetzt sind wir in dieser Situation. Jetzt schaut man nach Amerika und sieht dort 15 Billionen, 20 Billionen, 30 Billionen Dollar Schulden. Ich habe mir dieser Tage, Rüdiger Bachmann hat darauf hingewiesen, deutscher Ökonom, der in den USA lehrt, sagt, naja gut, also wenn Trump übernimmt, werden weitere 15 Billionen möglicherweise dazukommen. Vielleicht wären es auch nur 7 oder 8. Es ist unvorstellbar viel Geld. Das heißt, die Schuldenquote der Amerikaner wird eine Dimension erreichen, die irgendwann auch für die Weltwirtschaft gefährlich werden kann. Im Gegensatz dazu Deutschland eine Schuldenquote von gerade knapp über 60%, demnächst sogar unter 60%, weil da ein Finanzminister ist, der die Ausgaben irgendwie im Griff hat und auch stolz darauf ist und sagt, naja gut, wir kriegen deswegen immer noch günstiges Geld in der Welt von Anlegern, weil wir kreditwürdig sind, weil wir unsere Schulden nicht in astronomische Höhen treiben. Jetzt sind wir bei unter 60%. Die USA sind wo? Bei 100?
Über 100, sie würden bald bei 150 liegen. Bei
uns so, seine ungefähr. Die Franzosen ächzen ja unter gigantischen Schulden, die Italiener sowieso. Aber wir sind das Land, das es sich eigentlich leisten könnte, das zu tun. Und die Lage ist schwierig. Und jetzt müsste man einmal diesen kleinen Schritt machen und sagen, komm, lass es uns jetzt einmal bitte machen, weil wir brauchen diesen Stimulus. Und bevor VW wirklich zwei Werke schließt, versuchen wir jetzt bitte, diese Elektromobilität einmal nach oben zu ziehen, weil wir Verantwortung haben für dieses Land. Staatspolitische Verantwortung. Hier sind Arbeitsplätze in Gefahr. Wir müssen dringend bauen. Wir müssen dieses Land günstiger machen. Wir brauchen einen Industriestrompreis möglicherweise. All diese Dinge, strukturelle Dinge, all das hapert, scheitert am Ende an ein bisschen Geld. Das kann es doch nicht sein.
Also bis Sie über das Thema Schulden gesprochen haben, haben Sie gerade im Grunde das Papier von Christian Lindner referiert.
Ja,
beispielsweise das Thema Unternehmenssteuern. Als Sie über Unternehmenssteuern gesprochen haben, als Sie darüber gesprochen haben, wie man die Netzentgelte reguliert. Also da sind ja sehr viele sehr, sehr gute Vorschläge drin, die man mal umsetzen müsste.
Alles richtig.
Und mir ist aber bei Ihnen, auch bei Herrn Hofreiter und auch in dem Statement von Herrn Habeck, eine Sache zu kurz gekommen, beziehungsweise gar nicht vorgekommen. Das wundert mich beim Bundeswirtschaftsminister. Und es tut mir leid, dass ich es nochmal sagen muss. Das ist wirtschaftliches Wachstum. Wir hatten gerade eine Steuerschätzung. Steuerschätzung, die hat unmittelbar dazu geführt, dass wir Einnahmeausfälle im Bundeshaushalt feststellen mussten.
Aber, Kollege, weil wir sind ja die mangelndes Wachstum weltweit
dazu
wir haben
führt, kein Wachstum. Dass wir zu wenig Geld zur Verfügung haben.
Ja, wir haben zu wenig
Geld. Wenn ich noch zu dem Vorschlag der Schulden was sagen darf. Wir haben als größte Volkswirtschaft in Europa auch eine Verantwortung und auch eine Vorbildfunktion. Eine stärkere Verschuldung in Deutschland würde doch gegen europäische Schuldenregeln verstoßen und würde dazu führen, dass andere Länder in Europa dem nachgehen würden.
Nee, die machen das schon.
Dann gibt es überhaupt keinen Halt
mehr. Wir müssen doch gucken, wie wir weltweit mithalten können. Und das, was Lanz gerade gesagt hat, wird doch wirklich unterschätzt in der Debatte, was sich in Amerika einfach in der Wirtschaftspolitik verändert hat. Und das ist unabhängig mittlerweile von Donald Trump. Das ist ja das Vermächtnis, dass auch wenn er nicht wiedergewählt worden wäre, geblieben wäre. Also auch die Demokraten haben festgehalten an einigen der Zölle, die er verabschiedet hatte. Auch sie haben dieses Stimulusprogramm in gigantischem Ausmaß und Subventionsprogramm aufgelegt. Und da müssen wir ja irgendwie versuchen, mitzuspielen. Die Republikaner haben sich als traditionelle Partei des Freihandels davon völlig verabschiedet. Ja. Das ist vorbei. Die Demokraten waren schon länger skeptisch. Aber es gibt dafür keine Unterstützung mehr. Also Wirtschaftspolitik wird in den USA jetzt ganz anders definiert, nämlich natürlich nationalistisch. Das ist auch okay. Das war immer mal wieder so in der amerikanischen Geschichte. Aber wir müssen uns ja darauf einstellen. Und da dann einfach zu sagen, wir ändern unser Modell gar nicht und wir halten an Instrumenten wie der Schuldenbremse ewig fest, während andere Staaten es gerade ganz anders machen. Das ist einfach aus meiner Sicht wirklich irrsinnig.
Im Gegenteil, wir lassen deswegen die Ampel platzen.
Unser Land gibt ja jetzt 100 Milliarden ungefähr mehr aus als vor Corona. Die Schuldenbremse hat flexible Elemente, die dazu führen, dass man bei so einer Steuerschätzung, wie wir sie jetzt haben, oder bei einer schlechten konjunkturellen Lage unmittelbar zweistellige Milliardenbeträge zusätzlich an Schulden machen können. Also es ist jetzt nicht so, Schuldenbremse ist ja was anderes als schwarze Null. Wir nehmen ja jedes Jahr Schulden auf.
Ja.
Und einfach
wir haben in Dresden Brücken, die einfach in die Elbe fallen.
In den Herr Kohl, ich bitte Sie. Ein bisschen Schulden und dann wird das alles. Das ist, glaube ich, also wird den strukturellen Problemen, die wir in Deutschland haben, nicht gerecht. Und das ist ein Mangel an Produktivität. Ein Mangel an Produktivität aufgerechnet auf Arbeitsplätze. Stunden.
Auch.
Das sind die hohen Unternehmenssteuern. Das sind viele andere Punkte, die Christian Lindner angesprochen hat. Und
aber auch,
die Aufnahme von Schulden gehört dazu, ist auch Teil der Wirtschaftspolitik. Aber es kann eben nicht das Allheilmittel sein, so wie es hier von manchen dargestellt wird.
Das hat keiner gesagt, Allheilmittel.
Sie haben am Ende gesagt, alles scheitert an ein bisschen Geld.
Naja, wissen Sie, ganz ehrlich, es fühlt sich für jemanden, der gerade bei VW um seinen Job bangt, ja, und um jemanden, der in einer deutschen Großstadt versucht, bezahlbaren Wohnraum zu finden, weil einfach viel zu wenig gebaut wird, weil das ganze Ding gerade nicht mehr funktioniert, weil sich Bauen offensichtlich auch durch strukturelle Themen, durch die Frage der Besteuerung unter anderem, nicht mehr lohnt, weil wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind, schlicht und ergreifend. Fühlt es sich ehrlich gesagt seltsam an, wenn wir dann sagen, pass auf, das ist uns aber irgendwie nicht so wichtig. Hauptsache, wir halten diese Schuldenbremse ein. Ich finde das völlig in Ordnung und ich kann das Argument von Lindner gut nachvollziehen. Der sagt, wir sind kreditwürdig in der Welt und wir kriegen auch deswegen Geld von großen Investoren zur Verfügung gestellt, vergleichsweise günstig, weil wir kreditwürdig sind, weil wir niedrige Schulden haben. Alles okay. Aber das hier ist doch nicht eine Situation, wie wir sie üblicherweise und jedes Jahr einfach haben, sondern das ist eine Ausnahmesituation. Dieses Land ist doch auf der Suche nach einem neuen Erfolgsmodell, nach einem neuen Wirtschaftsmodell schlicht und ergreifend. Darüber werden wir auch morgen mit Robert Habeck intensiver sprechen, der morgen hier zu Gast sein wird. Aber das ist doch die historische Aufgabe, um die es gerade geht. Entschuldigung, wenn ich es gerade so groß machen muss, aber das ist doch der Punkt.
Ich finde es gar nicht so klein. Das ist eine historische Aufgabe. Ja. Aber diese historische Aufgabe muss doch damit verbunden sein, die strukturellen Probleme, die unsere Volkswirtschaft irgendwie angesammelt hat über die letzten Jahre, in den Griff zu kriegen. Und Sie haben es selber gesagt, dazu gehört der Mangel an Produktivität, dazu gehören die hohen Energiekosten, dazu gehört Bürokratie, dazu gehört übrigens auch das Thema Vergabe. Ja, es hat viel mit der Frage zu tun, kann man die Dinge für die Ukraine eigentlich beschaffen, die man beschaffen will, kann man bauen.
So. Investitionen,
ja, auch
es geht um Geld.
Es ist schlicht gar nicht und ergreifend Geld. Wir investieren doch sozusagen heute teilweise mehr als zu Zeiten, als es die Schuldenbremse noch nicht gab. Also das hängt ja gar nicht mit der Schuldenbremse zusammen.
Es gibt auch noch einen, ich schaue gerade zu Anton Hofreiter, der die ganze Zeit wieder den Kopf schüttelt. Ja. Es gibt auch noch einen anderen, größeren Zusammenhang. Herr Hofreiter, vielleicht können Sie uns da noch mal aufklären. Ich meine, wenn Putin es schafft, tatsächlich in der Ukraine erfolgreich zu sein, dann hat das ja nicht nur Auswirkungen auf eine weitere Flüchtlingskrise, die wir dann haben. Dann stehen wahrscheinlich ein paar Millionen Menschen vor unserer Tür und werden sagen, ihr müsst uns jetzt bitte helfen, weil ihr habt uns da im Stich gelassen. Das hat leider so nicht funktioniert. Wir haben uns auf euch nicht verlassen können. Sondern dann reden wir auch möglicherweise mit Blick auf Donald Trump darüber, dass Putin vielleicht den Donbass sich einfach nimmt, um einen Frieden, von dem wir alle wünschen, dass er irgendwann kommt. Aber das hat auch wirtschaftliche Konsequenzen. Im Donbass sind, glaube ich, 80% der ukrainischen Bodenschätze. Die liegen dort. Die hat dann Putin. Da liegt auch sehr viel Lithium, wichtig für Batterieherstellung, Zellproduktion, die wir hier in diesem Land auch so dringend bräuchten. Das heißt, das hat auch unmittelbar wirtschaftliche Auswirkungen. Es liegt auch in unserem eigenen Interesse, dem nicht tatenlos zuzusehen. Oder sehe ich das falsch?
Nein, das sehen Sie absolut richtig. Das liegt massiv in unserem eigenen ökonomischen Interesse. Die russische Armee kämpft gerade darum, eins der größten Lithiumvorkommen in Europa unter seine Kontrolle zu bekommen. Und das, was Herr, vielleicht noch eine Anmerkung zu dem, was Herr Kulik gesagt hat, über Bürokratieabbau, über manche Berichtspflichten, die insbesondere von der Kommission von Frau von der Leyen geschaffen worden sind. Ich glaube, da hätte man sehr, sehr schnell einen Konsens herstellen können. Mhm. Aber worüber die Ampel gescheitert ist am Finanzminister, ist die Frage, leben wir, genau wie Herr Lanz es gesagt hat, in gewöhnlichen Zeiten oder in außergewöhnlichen Zeiten. Und wir leben heute in sehr außergewöhnlichen Zeiten. Und es geht ja nicht nur um die ökonomischen Fragen. Es geht auch darum, dass wenn Putin in der Ukraine erfolgreich ist, liegen die Pläne bereits in den Schubladen der russischen Armee, weitere Länder anzugreifen. Als nächstes steht die Republik Moldau auf dem Zettel der russischen Armee. Georgien haben sie über die hybride Kriegsführung bereits halb unter Kontrolle bekommen. Es stehen auch weitere Staaten bis zu NATO-Staaten letztendlich im Interesse von Putins Angriffsplänen. Also es geht da schlichtweg auch darum, den Frieden, den wir immerhin in der Europäischen Union und im NATO-Gebiet noch haben, zu verteidigen. Nämlich die Ukraine verteidigt gerade auch Sicherheit und Frieden für alle NATO-Länder. Und dann in so einer Situation so zu tun, als wenn wir in normalen Zeiten leben und wegen einer Debatte und so zu tun, als wenn das eine Debatte um Bürokratieabbau gewesen wäre. Nein, es war nicht die Debatte um Bürokratieabbau, sondern die zentrale Debatte war, ist die Bundesregierung gemeinsam in der Lage, die Finanzmittel aufzubringen, die es braucht in ökonomischer Hinsicht, und in sicherheits- und friedenspolitischer Hinsicht in dieser ungewöhnlichen Situation diese Finanzmittel aufzubringen. Und da sind sich im Grunde alle Expertinnen und Experten einig, dass man das nicht unter Einhaltung der Schuldenbremse machen kann. Und die Schuldenbremse ist ja klug konstruiert. Die Schuldenbremse verbietet ja für außergewöhnliche Zeiten gar keine Überschreitung. Die Schuldenbremse ist so konstruiert, dass in gewöhnlichen Zeiten muss man sie einhalten,
genau.
In Zeiten von Krieg und ganz ungewöhnlichen genau. Zeiten kann man sie überschreiten. Und dass die Zeiten gerade gewöhnlich sind, kann, glaube ich, wirklich niemand ernsthaft behaupten, der es gut mit unserem Land meint.
Alles, was Anton Hofreiter zur Ukraine gesagt hat, stimmt, mache ich mir ausdrücklich zu eigen und unterstreiche ich. Da gibt es keinen Dissens und wir sollten auch nicht den Eindruck erwecken, das wäre so. Trotzdem ist da nicht die Frage, sozusagen schließt sich daraus nicht automatisch die Situation an oder die Frage an, hebt man die Schuldenbremse auf, sondern wie unterstützt man die Ukraine? Und deswegen haben wir gemeinsam ein Sondervermögen für die Bundeswehr geschaffen. Deswegen hat heute übrigens das Bundeskabinett, eine der letzten Entscheidungen, das Wehrdienstmodell von Boris Pistorius beschlossen. Eine 180-Grad-Wende für die Grünen, für die FDP, auch für Teile der SPD. Mhm. Diese Stärke gegenüber Putin, diese Stärke gegenüber Russland, auch zur Stärkung unserer eigenen gesellschaftlichen Resilienz ist wichtig. Und den Schuh ziehe ich mir nicht an, dass das irgendwie nicht wichtig wäre. Ganz okay. Im Gegenteil, das halte ich für total zentral. Aber Deutschlands Autorität hängt an seiner wirtschaftlichen Stärke. Und diese wirtschaftliche Stärke ist momentan nicht da. Die muss wieder gefunden werden. Die müssen wir wieder sozusagen
heben. Ja, aber es ist tragisch, dass Sie nicht in der...
Darüber gibt es eine Debatte.
So intensiv ist auch herausgefordert, weil unser Geschäftsmodell nicht mehr so funktioniert, wie es lange funktioniert hat.
Genau.
Also das muss man auch anerkennen. Sie wird nicht einfach nur dadurch herausgefordert, dass wir zu wenig Geld irgendwie gespart haben oder dass wir nicht genug in den letzten Jahren investiert haben. Die Weltlage hat sich auch da entscheidend verändert.
Ist das, was ich vorhin meinte? Ja. Ich würde gerne die letzten Minuten darauf verwenden, mal darüber nachzudenken, wie es jetzt eigentlich weitergeht. Und vielleicht, Frau Münstermann, schauen wir uns noch mal an, auch diesen sehr persönlichen Teil von Olaf Scholz. Mit der Frage, haben Sie jemals einen Bundeskanzler, Bundeskanzlerin gehört? Norbert Röttgen ist ja damals entlassen worden von Angela Merkel. War glaube ich, der Letzte, ne?
Der war damals auch nicht glücklich. Aber
nee, war nicht glücklich, aber das so wurde anders vorgetragen. Als das hat er heute eine ganz persönliche Note. Wir schauen mal kurz rein.
In der ersten Sitzungswoche des Bundestages im neuen Jahr werde ich dann die Vertrauensfrage stellen, damit der Bundestag am 15. Januar darüber abstimmen kann. So können die Mitglieder des Bundestages entscheiden, ob sie den Weg für vorgezogene Neuwahlen freimachen. Ich werde nun sehr schnell auch das Gespräch mit dem Oppositionsführer, mit Friedrich Merz, suchen. Ich möchte ihm anbieten, in zwei Fragen, gern auch mehr, die entscheidend sind für unser Land, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Bei der schnellen Stärkung unserer Wirtschaft und unserer Verteidigung.
Wie geht's jetzt weiter?
Tja, also heute war der Bundespräsident ja schon im Spiel. Mhm. Also es wird ganz sicher, morgen gibt es eine Fraktionssitzung der Union, morgens um 8. Mhm. Da wird Merz sich äußern. Also Olaf Scholz, Saskia Esken hat vorhin gesagt, es gibt schon Kanäle. Also Olaf Scholz wird mit Friedrich Merz versuchen, sozusagen die Lücke, die die FDP hinterlässt, zu schließen, um noch zu gemeinsamen Entschlüssen zu kommen. Das hat er angekündigt. Für jemanden, der so starke Nerven hat wie Olaf Scholz, auf den so viel eingeprasselt ist in den letzten Wochen auch, fand ich das, Sie haben es auch gesagt, sehr persönlich. Der weiß schon, dass er damit auch sein politisches Schicksal sich heute Abend noch nicht entschieden hat, aber in andere Wege lenkt, als er sich das so gedacht hat. Aber ich finde es sehr gut, dass es jetzt nicht ein Gewürge gibt, Minderheitsregierung, kommen wir irgendwie durch, sondern eine Vertrauensfrage, die er absichtlich verlieren will. Das gab es schon häufiger. Um Neuwahlen herbeizuführen, ist aber schon ein großer Schritt für einen Kanzler.
Aber dieser Ton, Robert Habeck hat es vorhin gesagt, es ist tragisch, was da passiert.
Mir kommt so eigentlich vor wie eine toxische Beziehung, die jetzt offengelegt wird. Also man hat ja lange, also gerade Olaf Scholz, das muss man ihm schon zugutehalten, hat ja lange versucht, auch gerade den Draht zur FDP aus meiner Sicht schon zu halten. Jetzt wird es ganz...
Fühlt sich toxisch an oder so, ne? Hat Robert Habeck gesagt.
Jetzt wird es sehr offenbar. Also man muss eigentlich auch sagen, und das zeigt sich ja auch in den Reaktionen heute Abend, SPD, Grüne auf der einen Seite, die FDP war doch relativ früh isoliert in dieser Koalition. Also das ist
war das,
alles
war das wirklich
das,
so?
Da würde ich widersprechen. Nicht so sehen. Also zwischen genau. Scholz und Habeck so. Hat es zum Heizungsgesetz, da hat es massiv geclasht. Ja. Und am Anfang haben sich ehrlicherweise Olaf Scholz und Christian Lindner gerade wegen exakt. Des Finanzministeriums.
Das meinte ich ja, dass er sich lange bemüht hat
und
dass es die Ebene dort gab und so weiter. Aber man muss natürlich schon sagen, dass die Rollenverteilung von Anfang an klar war, dass diese beiden anderen Parteien Herr Schmitz, klar gemacht haben, die FDP ist eigentlich das Rad.
Herr Hofreiter schüttelt schon wieder den Kopf. Ja. Herr Hofreiter, warum schütteln Sie diesmal den Kopf? Dass ich einen
drüber kriege.
Weil ich dem Vertreter der Augsburger Allgemeinen gerade widersprechen möchte, nämlich wenn man sich die Erfahrungen anschaut. Entschuldigung, Stern. Olaf Scholz war Finanzminister, Christian Lindner war bis vor kurzem Finanzminister und Olaf Scholz hat sich sehr stark bemüht um Christian Lindner. Und dieses so tun, als wenn die FDP schon von Anfang an am Rande gestanden wäre, das hat überhaupt nicht gestimmt. Bei vielen der ganz zentralen Fragen der Außenpolitik, der Ukraine, Konstantin Kuhle hat es ja auch selber gesagt, waren Grüne und FDP sich näher. Also das ist ein viel zu simples Bild. Umso problematischer finde ich es jetzt ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass große Teile der FDP-Bundestagsfraktion eigentlich unglücklich sind über die Entscheidung. Umso tragischer finde ich es jetzt, dass in dieser schwierigen sicherheitspolitischen Lage, in die wir in Europa sind, der Finanzminister nicht bereit war, über seinen Schatten zu springen und zu sagen, wir setzen einmalig die Schuldenbremse aus, um unsere Sicherheit zu garantieren.
Also es ist lieb gemeint, aber natürlich eigentlich toxisch gemeint, weil natürlich über eine Aufhebung der Schuldenbremse, jetzt kommt der Knaller, Christian Lindner entscheidet, sondern die FDP-Bundestagsfraktion. Und in der FDP-Bundestagsfraktion gibt es keinen, der sagen wird, wir heben jetzt die Hand für eine Aufhebung der Schuldenbremse. Und deswegen ist das schön, dass immer so getan wird, es ist alleine Christian Lindner. Es wurde ja von Anfang an auch so getan, immer wenn die Bundesregierung Geld ausgeben will, sind es alle zusammen. Aber wenn sie kein Geld ausgeben will, dann ist es alleine Christian Lindner, der sozusagen seine Schatulle sozusagen zusammenhält. In Wahrheit geht es ja um den Staatshaushalt, um das Geld der Bürgerinnen und Bürger.
Ich weiß.
Und deswegen sozusagen ist alles nett gemeint.
Sie haben da
ich
hatte hier reihenweise Ökonomen sitzen.
Ach ja, cool, Sie wissen doch, wenn es eine geheime Abstimmung gäbe in der FDP-Bundestagsfraktion, wäre die ganz anders ausgegangen.
Also gehöre ja der FDP-Bundestagsfraktion an. Und insofern kann ich das, glaube ich, ein bisschen besser einschätzen.
Also Sie würden niemals, Herr Kuhle, nur damit wir es mal klar haben.
Ja, wie gesagt, ich kann es total verstehen, aber Sie wissen es doch.
Sie würden niemals, Herr Kuhle, gegen Christian Lindner für die Aufhebung der Schuldenbremse stimmen, wollte ich eigentlich formulieren.
Mich überzeugen die Argumente nicht.
Nein. Sie würden es nicht tun.
Mich überzeugen die Argumente, die hier vorgetragen wurden.
Einmal verstehen. Aber nochmal diese sozusagen persönliche Ebene. Ich habe das so wahrgenommen, wie Kerstin Münstermann, Gregor-Peter Schmitz meinte eben etwas anderes. Wir haben uns, glaube ich, etwas missverstanden gerade. Aber tatsächlich hat doch Olaf Scholz sehr lange Zeit, auf Kosten der Grünen übrigens häufig, sehr viel Rücksicht genommen auf die kleinste Partei sozusagen in dieser Koalition, weil ihm klar war, mit denen muss ich besonders gut umgehen, sonst wird der ganze Laden nicht funktionieren.
Nein, da bin ich aber völlig...
Der Eindruck, aber dieses Haushaltsurteil ab diesem Zeitpunkt, wir erinnern uns daran, Christian Lindner hat einen Staatssekretär entlassen, der Olaf Scholz sehr nahe stand über Jahrzehnte, Herrn Gatzer.
So.
Und an Werner diesem Gatzer, Tag des Haushaltsurteils, ich glaube, es war der 18. November letzten Jahres, ist es gekippt. Und es ist in einer Art und Weise gekippt, und das ist jetzt schon weit weg, aber genau vor einem Jahr gab es ja auch diese Haushaltsverhandlungen vor Weihnachten. Da kamen am Ende die Bauernproteste bei raus, weil man sich komisch geeinigt hatte. Da war das schon so vergiftet. Dann hat man es nicht geschafft, Anfang dieses Jahres sich in einer kleinen Runde mal die Ziele zu setzen, die man unter veränderten Vorzeichen hat. Es gab keinerlei Absprachen und Machtzentrum mehr.
Genau.
Dann ist man wieder in Haushaltsverhandlungen gestolpert, die im Juli endeten. Und ich weiß, es gab ein Gespräch von Olaf Scholz mit den Grünen, auch im Sommer schon, ob man nicht auch als Minderheitsregierung weitermachen könnte. Also es gab diese Überlegungen, weil diese Ampel schon so zerstritten war. Und jetzt, noch mal ein halbes Jahr später,
gipfelte heute in dieser sehr persönlichen, harten Ansage. Ne?
Sehr hart. Also das ist, Da ist ein Bruch nicht nur einer Koalition, sondern auch zwischen, genau, interessanterweise bewerben sich ja Stand jetzt auch alle um einen, wieder beim Wähler um Stimmen.
Christian Lindner sagt, wir sind weiter bereit, Verantwortung zu übernehmen. In der nächsten
Regierung.
Das hat er
ja auch klar gemacht, dass er eigentlich, also er hat ja auch immer klargestellt, vor wenigen Tagen noch, auf Fragen, ob er die Politik verlassen würde, dass er auf jeden Fall in der Politik bleiben möchte. Er hat gesagt, er würde den Linken nicht den Gefallen tun, rauszugehen. Also er will ja weiter politisch gestalten, aber heute haben natürlich beide.
Guck mal, ist das hier Liebe, was wir hier sehen auf diesem Bild hier?
Annäherung, würde ich es nennen.
Annäherung, Herr Kuhle, was ist das? Ist das hier ein neuer.
Das ist
ein neues Tinder-Match?
Freundlicher Respekt unter, Kollegen. Also wir haben ja zwischen 2009 und 2013 mal mit der Union regiert. Das endete damit, dass meine Partei den Deutschen Bundestag verlassen musste.
Das ist kein
musste.
Gutes Beispiel.
Und wer sich mal,
das war doch die Gurkentruppenzeit, ne?
Wer sich Wildsau, mal die Äußerungen von Friedrich Merz beim Deutschlandtag der Jungen Union zum Thema Rente anschaut, der weiß, bei der Frage des wirtschaftlichen Wachstums, da ist die FDP oft ganz auf sich allein gestellt.
Und glauben Sie eigentlich, das würde ich gerne noch mal verstehen, Herr Kuhle, dass Sie mit dem heutigen Tag sozusagen näher an das Wiederüberspringen der 5%-Hürde gekommen sind? Oder geht es jetzt noch tiefer runter?
Erstmal hat die Sendung, glaube ich, gezeigt, dass es kein Wert an sich ist, wenn man in einer so großen und wichtigen Volkswirtschaft wie Deutschland ständig darüber redet, ob jetzt die Regierung morgen auseinanderfliegt. Sondern dass man eine solche Entscheidung irgendwann auch einfach mal treffen muss und damit eine Hängepartie beenden muss. Aber es ist für mich kein Wert, in eine Bundesregierung zu gehen und dann die ganze Zeit sozusagen doch nicht Teil der Bundesregierung zu sein. So. Und diese Unsicherheit, diese Unklarheit hat, glaube ich, bei vielen Anhängern der FDP Irritationen ausgelöst. Und ich bin der Meinung, dass dieser Schritt, der jetzt gegangen worden ist, heute Abend geeignet ist, diese Irritation wieder zu beseitigen.
Aber mal ganz kurz, Sie verändern jetzt gerade die Erzählung. Ist ja nicht so, dass Sie heute etwas verändert haben. Sie sind gegangen worden, Sie sind rausgeflogen. Nicht Sie haben das gemacht, sondern die SPD hat das für Sie gemacht. Sie wollten es erst morgen machen.
Ich habe über dieses Morgen keine Kenntnis. Ernsthaft. Also wie gesagt, irgendjemand hat mir gesagt, das würde morgen stattfinden. Dann habe ich gefragt, gibt es eine Einladung? Gab es nicht. Also das ist eine total interessante Erzählung, was da morgen
hätte
stattfinden können. Ich habe davon keine.
Ich
wusste davon nichts.
Frau Münstermann, wann haben Sie davon gehört? Also ich habe irgendwie am Wochenende hörte ich etwas läuten und es gab eine sehr präzise Ansage. Die Ansage war. Am Donnerstag oder am Freitag geht die FDP aus der Koalition. Ja, und also, die SPD hat.
Da wolltest du die SPD noch nicht wahrhaben.
Hat jetzt das Momentum sozusagen für sich genutzt und hat gesagt: Pass mal auf, bevor ihr uns vorführt, schmeißen wir euch raus.
Mir ist das zu spielerisch. Also mir ist das, als würden sozusagen.
Aber ganz ehrlich, das haben ja die Protagonisten zu verantworten und nicht die Beobachter. Also, dass das spielerisch und komisch wurde mit unterschiedlichen Konzepten, Ansagen in den letzten 2 bis 3 Wochen. Das ist nun nicht den Beobachtern oder den Journalisten oder den Bürgern
die Ampel so tut, dass zu, man die ernste Lage gerecht werden müsste, das hätte sie im letzten halben Jahr machen sollen. Ja, also die Protagonisten sind oft dem Ernst der Lage nicht gerecht geworden.
Sie haben es ja beide gesagt, der Grund, warum es diesen Konflikt heute gegeben hat und warum er so zugelaufen ist, dass es unterschiedliche wirtschaftspolitische Vorstellungen gibt. Und die sind nicht übereingekommen. Aber es ist eine inhaltliche Diskussion, bei der wir nicht zusammen
Anton Hofreiter schüttelt ein weiteres Mal sehr vehement den Kopf. Herr Hofreiter, warum diesmal?
Was ich bereits erwähnt habe, die Auseinandersetzung war nicht um die unterschiedlichen wirtschaftspolitischen Konzepte, die zentral zum Bruch geführt haben, sondern die Auseinandersetzung war, leben wir in normalen Zeiten, wo man ganz normal agieren kann, regieren kann, oder leben wir in ganz außergewöhnlichen Zeiten, wo man einmalig mehr investieren muss und mehr ausgeben muss. Ja, das war der Bruch. Der Bruch war, gibt es einen Überschreitungsbeschluss, ja oder nein?
Genau.
Und deshalb sozusagen ist es einfach, den Leuten Sand in die Augen streuen, wenn immer wieder betont wird, als wenn es um Bürokratieabbau gegangen wäre. Nein, darum ging es nicht zentral. Auch Robert Habeck hat eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht zum Bürokratieabbau. Da hätte man gemeinsam sozusagen durchaus zusammenkommen können. Das Wirtschaftsministerium hat da eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht. Es ging zentral um die Frage, müssen wir in diesen außergewöhnlichen Zeiten einmalig deutlich mehr investieren. Ja. Ja. Wir haben Donald Trump vor der Tür, wir haben ein immer aggressiveres Russland vor der Tür. Das war die zentrale Frage. Genau. Und da hat die FDP so getan, als wenn wir in normalen Zeiten leben würden. Und das stimmt halt einfach schlichtweg nicht. Das kann jeder mit Händen greifen.
Wenn wir in außergewöhnlichen wirtschaftspolitischen Zeiten leben, dann hätten SPD und Grüne vielleicht sagen müssen, wir machen eine Unternehmenssteuerreform und verzichten auf eine Erhöhung der Lohnnebenkosten im Bereich der Rente. Also schon die Versuchsanordnung zu sagen, es ging gar nicht um Bürokratieabbau, geringere Lohnnebenkosten und geringere Unternehmenssteuern, zeigt ja, dass die FDP recht hatte. Warum eigentlich nicht? Also warum eigentlich nicht? Also warum haben wir nicht darüber gesprochen, dass, also Sie haben das Thema Unternehmenssteuern ja selber erwähnt, die in Deutschland so hoch sind wie in keinem anderen entwickelten Land. Warum ging es nicht um Bürokratieabbau?
Sie versuchen jetzt einen simplen Trick. Ich habe nicht gesagt, dass darüber nicht gesprochen worden ist, sondern ich habe gesagt, das war nicht die Ursache des Bruches, nämlich da hätte man durchaus Kompromisse finden können und da sind auch Kompromisse angeboten worden.
Und das würde ich mir wirklich wünschen, ich würde mir wirklich wünschen, dass das die Wahrheit ist. Aber ich habe im Juli gesehen, wie 49 Maßnahmen verabredet worden sind, von denen wir so gut wie keine durch den Bundestag gebracht haben. Und deswegen ist das Vertrauen in der Wirtschaftspolitik
irgendwie aufgebraucht. Herr Kuhle, Sie müssen jetzt aufhören, weil Hofreiter schüttelt jetzt nicht mehr den Kopf, sondern verdreht schon die Augen. Es wird jetzt ein wenig schwierig. Ist auch schon sehr, sehr spät. Eine allerletzte Frage habe ich noch an den Stern-Chefredakteur an dem Punkt. Sie haben doch dieses 18-seitige Papier von Lindner mit der Bitte um kurze Antwort als erste veröffentlicht.
Das stimmt.
Und das Interessante war, dass Christian Lindner dann hinterher sehr empört war und sagte, was für eine Sauerei, jetzt wurde das wieder von irgendjemandem durchgesteckt. War das eine großartige schauspielerische Leistung oder war das ernsthafte Empörung? Anders gefragt, von wem haben Sie es bekommen?
Ich kann es Ihnen nicht sagen, weil ich habe es nicht rangeschafft. Unser tolles Berliner Büro hat es rangeschafft.
Sie als Chefredakteur haben keine Ahnung davon, das kam einfach.
Ich vertraue meinen Reportern und stelle dann auch keine Fragen.
Selbstverständlich. Ja. Aber es kam aus welchem Bereich?
Sie wissen ja, dass der journalistische Quellenschutz ein wichtiger ist.
Aber es war Lindner nicht unangenehm, dass das zufällig im Stern erschien? Kann man das
so
sagen?
Kann ich wirklich nicht zu sagen, weiß ich nicht. Ja.
Also da wurde was absichtlich gespielt?
Also, dass solche Papiere irgendwo immer
Papieren, die absichtlich irgendwo auftauchen, die werden immer
wir sind halb froh,
gespielt.
Dass wir das erste hatten, aber wie Sie ja auch wissen, hatten ja durchaus auch einige andere Zugang. Also der Drang, dieses Papier ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen, war durchaus
da. Das ist auch müßig. Über das Heizungsgesetz wurde eh nicht geschimpft.
Kann Hofreiter lösen, Herr Hofreiter, mit der Bitte um kurze Antwort. Wer war's?
Ich nehme an, dass es die FDP selbst war. Ich nehme an, dass es auf Bitte von Christian Lindner war. Nicht Mitarbeiter stechen sowas meiner Erfahrung grundsätzlich nicht auf eigene Rechnung durch, sondern das wird immer von der politischen Spitze angeordnet. Und dann machen es Mitarbeiter und dann wird so getan, ach, ich weiß ja gar nicht, der Mitarbeiter war es. Ja, stimmt, man weiß nicht selber, der Mitarbeiter war es, weil man es ihm gesagt hat.
So, wunderbar. Also in Hollywood kriegt man dafür, die goldene Himbeere. Für diese schauspielerische Leistung, die offensichtlich...
Ich muss das gar nicht zurückweisen, weil das eine Theorie ist, die sich jetzt durch eine geschickte Fragetechnik hier entwickelt hat.
Ja.
Also Sie unterstellen, dass der Lindner habe dieses Papier durchgestochen. Mhm. Ich glaube das nicht. So, das ist auch einmal gesagt wurde. So, aber es ist auch müßig. Ja,
es könnte auch so gewesen sein.
Es könnte auch sein, dass es aus dem Leitungsbereich des BMWK kam, also des Wirtschaftsministeriums. Also
Robert Habeck sagt bis heute, die FDP habe das Heizungsgesetz durchgestochen. Also diese Mythen und
dabei war es die CDU aus seinem eigenen Haus.
Und wir sind uns doch alle einig, dass es gut ist, dass es vorbei ist.
Ja, komm, lass es uns vielleicht so sagen. Es begann diese Ampelkoalition mit Durchstecken. Sie endet mit Dingen, die durchgesteckt werden. Und
nicht mit Selfies.
Ja, genau. Keine gute Idee. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Vielen Dank, Anton Hofreiter nach Berlin. Bedanke mich bei Kerstin Münstermann, Gregor-Peter Schmitz und bei Konstantin Kuhle. War nicht einfach, um Mitternacht noch mal eben kurz nach Hamburg zu reisen. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.